Ich war neulich auf einer Gemeindefreizeit und der Auftrag war, zu einem bestimmten Thema 4 Einheiten zu gestalten. Und die Vision der Gemeinde war, wir wollen Menschen erreichen, egal wo sie herkommen. Klingt ein bisschen banal, aber die Gemeinde war engagiert dabei, diese Vision umzusetzen. Sie hatten Kontakte zu Menschen, die schon sehr unterschiedlich unterwegs waren. Und dann waren da 2 Typen dabei bei dieser Gemeindefreizeit, und die waren schon außergewöhnlich. Also der eine hatte ein Loch im Kehlkopf und rauchte trotzdem wie ein Schlot. Und der andere war ziemlich übergewichtig und kam zum Frühstück mit Muskelshirt und kurzer Hose. Also Muskelshirt heißt, glaube ich, ärmellos oder sowas. War also nicht so ein ganz schöner Anblick. Und ich merkte dann, dass es bei manchen, es waren 100 Leute dabei, bei manchen schon ziemlich schwierig war, mit den beiden so unterwegs zu sein. Mit dem einen habe ich mich länger unterhalten, der hatte seine Bibel dabei. Seine Lebensbiografie war schon außergewöhnlich schwierig, aber es war zu merken, Jesus, der Glaube, die Gemeinde, das spielte für ihn eine ganz wichtige Rolle. Aber ich merkte auch so, für manche war das schwierig, mit denen umzugehen, sich an diesen Anblick morgens beim Frühstück schon zu gewöhnen, ohne aber direkt mit diesen Menschen zu reden. Gemeindeleitung, bitte, ihr müsst was tun, damit die sich an unsere Kultur gewöhnen. Ich merkte, da war Spannung in der Luft und das bedrohte die Vision. Die Vision war, wir wollen Menschen erreichen, egal wo sie herkommen. Großartiges Ziel. Also Vision und Ziel, auch da muss man gucken, was ist das eigentlich, wie unterscheidet sich das? Und ich finde einen ganz starken Satz zum Thema Vision, und wenn ihr euch nicht viel von der Predigt merkt, vielleicht das: Vision hilft, dass Träume größer werden als Erinnerungen. Vision hilft, dass Träume größer werden als Erinnerungen. Ich werde euch gleich eine biblische Person vorstellen, die genau das erlebt. Das Schwelgen in Erinnerung. Es war doch so schön. Und jetzt ist es irgendwie alles anders. Also die Gemeinde wurde bedroht in ihrer Vision durch Kleidung, durch Verhalten, durch Kultur, durch Herkunft, durch unterschiedliche Werte, mit denen man unterwegs war. Und das sind immer auch Visionsbedrohungen. Und die muss man entdecken. Was bedroht die Vision? Ich werde euch noch andere biblische Personen vorstellen, die genau das erlebt haben, dass sie eine ganz starke Vision hatten, die implizierte, dass man motiviert und voller Sehnsucht versucht hat, diese Vision zu leben, und zugleich wurde sie bedroht. Durch diese Begleiterscheinungen unter anderem, die jemals so stark sein können, dann auch wieder weniger stark sein können, wie Kultur, Herkunft, Werte, Bürgerlichkeit und so weiter. Das war also diese Gemeindefreizeit. Dann dieser Satz: Vision hilft, dass Träume größer werden als Erinnerungen. Und die Vision motiviert Menschen dazu, sich auf ein Ziel auszurichten, und das freiwillig. Eine Vision, die manipuliert, eine Vision, die durch Macht motivieren will, ist keine. Wird schiefgehen. Menschen stellen sich freiwillig hinter eine Vision. Es ist ihre. Und dazu gehört ein wichtiger Punkt, und das ist die Sehnsucht. Also hier, ich hoffe, man kann das sehen, ich schiebe es ein bisschen nach vorne, liegen einige, streng genommen sind es keine Bauklötze, aber ich bezeichne sie mal als solche, ein bisschen Werbung muss ja auch sein. Manche von euch kennen das ja, Jenga, man muss einen Turm bauen, Und ich versuche jetzt mal hier mal ganz schnell, ich bin jetzt kein Bauingenieur, kein Architekt, der Gernot Pfeiffer könnte das wahrscheinlich noch besser. Aber ich sage natürlich immer auch, was es sein soll. Also, hat jemand eine Idee? Eine Mauer, genau, irgendwie eine Mauer. Ich will jetzt hier nicht so ganz viel Zeit verplempern, aber hier haben wir jetzt einen Schutthaufen von Bausteinen im übertragenen Sinne. Und ganz Bibelkundige von euch wissen natürlich sofort, um wen es geht. Es geht um Nehemia. Vision ist, dass Träume größer sind als Erinnerung. Nehemia ist erfolgreich. Er ist Mundschenk des Königs Artaxerxes in Susa. Da hat er Karriere gemacht. Eine sehr starke Vertrauensposition, die er hat. Und er hat sich damit abgefunden und daran gewöhnt, dass seit 150 Jahren die Mauern Jerusalems zerstört daliegen. Schuttzustand, Zerstörungszustand. Wir Menschen haben diese Eigenart, die manchmal positiv ist, dass wir uns mit etwas abfinden, dass wir uns an etwas gewöhnen, sogar an unheilvolle Zustände. Wir sagen, naja, es ist eben so, man kann nichts mehr ändern, ich finde mich damit ab. Das ist schade. Und viele in Israel hatten sich damit abgefunden, die Mauern Jerusalems liegen zerstört, da ist eben so, die Urgroßväter, die Urgroßmütter, die waren eben schuld, die haben Götzendienst betrieben, Gott hat sich abgewendet von unserem Volk und deswegen konnten die feindlichen Völker Jerusalem einnehmen, den Tempel zerstören, die Mauer zerstören. Und auch Nehemia hat den Fokus auf sich gerichtet. Ich mache Karriere, mir geht's gut in Susa. In Susa steht mein Haus, in Susa geht's in Rente, in Susa bleibe ich, ist ja ganz nett. Und dann stellt er fest, dass Gott sich nicht abfindet mit zerstörten Zuständen. Eine kleine Hausaufgabe für euch im Zuge dieser Frage, was ist Vision, ist dieses Nehemia Kapitel 1, Vers 1 bis 2, 19, einfach mal zu lesen. Es ist hochspannend. Es ist sowas von aktuell. Also Gott geht auf Nehemia zu. Irgendwie schafft Gott das, nochmal einzuhaken in die Eigendynamik der Gewöhnung und das aufzubrechen. Und irgendwie kommen jüdische Kaufleute in Susa vorbei und Nehemia fragt, wie geht's denn in Jerusalem? So wie wir manchmal auch fragen, wie geht's dir denn und erwarten eigentlich keine fundierte Antwort. Ja, und die Kaufleute sagen, ja, Jerusalem liegt immer noch zerstört da. Seit 150 Jahren. Und dann passiert bei Nehemia Folgendes, dass er trauert, dass er leidet, dass er heult. Auf einmal ist diese Zustandsbeschreibung nicht mehr gleichgültig. Er weint, er trauert, er geht damit ins Gebet. Und im Gebet entdeckt er, wir, sagt er, wir sind schuld, dass die Mauern Jerusalems immer noch zerstört daliegen. Meine Väter, aber auch ich, wir sind schuld an diesem Zustand. Wann leiden wir? Wir leiden, wenn wir einen Eindruck davon haben, wie es sein könnte, aber etwas ganz anderes erleben. Nehemia kennt die Verheißungen, die Aussagen über die großartige Zukunft von Israel. Gott mit ihnen, Gott bei ihnen, Gott der Streiter für Israel. Und da hatten sie eine Menge erlebt und sie konnten in Erinnerung schwelgen, damals, als Gott mit uns war. Einnahme des verheißenen Landes, Könige wie David, Salomo, alles vorbei, Schutt und Asche. Wie war es doch so schön. Ja, lasst uns diese Geschichten der Schönheit einer wunderbaren Vergangenheit mit Gott erzählen. Manchmal erzählen wir vom Glauben, als ob Glaubenserfahrungen nicht mehr möglich wären. Und da hakt Gott ein und Nehemia leidet, er heult. Und er entdeckt, wir haben Verantwortung, ich und meine Väter. Er bezieht sich mit ein, obwohl er hätte sagen können, ich habe an diesem Zustand überhaupt keine Schuld. Das waren meine Väter und Urgroßväter, die waren doch untreu. Nein, Schuld ist auch das, wenn ich weiß, ich kann was verändern und es nicht tue. Wenn ich weiß, ich kann etwas verändern und tue es aber nicht. Er leidet an dem, was an Verheißung da war und was jetzt der Zustand ist. Und es verdichtet sich durch verschiedene Begebenheiten, dass er auf einmal merkt, ich, Nehemia, ich soll der Visionsträger sein. Ich bin der Visionsträger. Und er macht sich auf, weg aus seiner Komfortzone in Susa, geht nach Jerusalem, schaut sich die Zerstörungen an, er macht sich ein Bild. Vision bedeutet eben auch festzustellen, wie ist die Situation, in der wir uns befinden. Die Vision ist klar, die Mauer Jerusalems wieder aufzubauen, die Kelle in die Hand zu nehmen, die Mauer wieder aufzubauen. Das erkennt er sehr deutlich. Und dann schaut er sich den Zustand an. Er analysiert. Vision schließt Analyse nicht aus. Da machen wir Frommen manchmal so einen Gegensatz draus. Die einen sagen, es kann nur noch das Gebet helfen. Die anderen sagen, nein, wir müssen auch mal analysieren. Und auf einmal stehen sich die Beter und die Analysten gegenüber. Was für ein Quatsch. Nein. Wir haben vom Schöpfer auch unseren Kopf bekommen, unseren Verstand. Der ist zwar ziemlich trübe an manchen Stellen, aber immerhin entscheiden wir doch ganz viel mit unserem Verstand. Und Nehemia analysiert, was ist eigentlich zerstört, welche begabten Leute brauche ich, um die Mauer wieder aufzubauen. Aber das Entscheidende ist dann Folgendes, nämlich die Frage, wie viele Leute finde ich, die meine Vision des Wiederaufbaus teilen? Wer stellt sich hinter diese Vision? Freiwillig. Und dann erzählt er einfach seine Geschichte. Und es kommt ein Satz in diesen drei Kapiteln immer wieder vor, nämlich, ich erzählte ihnen, wie die Hand Gottes über mir war. Wie Gott ihn berufen hat. Wie Gott ihm klargemacht hat, du bist der Visionsträger. Du sollst die Mauer wieder aufbauen, an die sich viele gewöhnt haben, dass sie seit 150 Jahren zerstört daliegt. Dann erzählt er seine Geschichte. Ich habe die Geschichte schon hin und wieder mal erzählt. Da geht es um Sehnsucht. Wenn du mit deinen Leuten ein Schiff bauen willst, dann erzähl denen nicht so viel vom Plankenbiegen, von Navigation, von Steuerung, sondern wenn du mit deinen Leuten ein Schiff bauen willst, dann weck in ihnen die Sehnsucht auf das Meer. Das ist Vision. Die Sehnsucht auf das Meer. Die Sehnsucht nach einer Gemeinde, die wiederentdeckt, was ihre Mission ist, was ihr Auftrag ist, was ihre Vision ist. Und dann kommt es in Jerusalem dazu, dass die Leute fasziniert sind von dieser Vision des Wiederaufbaus und sagen, auf, lass uns bauen. Das ist der entscheidende Satz, dass viele sagen, auf, lass uns bauen. Und die Voraussetzung für diese neue Vision, mit dieser Sehnsucht, dieser Motivation war Buße und Gebet. Es war das Leiden am Zustand, am Ist-Zustand, das Leiden am Status quo und das Eingeständnis, ich, wir sind schuldig geworden. Buße als Start einer neuen, sehnsuchtsvollen Vision. Aber neben dieser großen Bereitschaft, je nach seinen Begabungen sich einzubringen, gibt sofort Widerstand. Die Vision wird ziemlich schnell bedroht. Sanballat, einer der kleineren Fürsten um Jerusalem herum, er spottet über die Vision von Nehemia. Ein Fuchs wird gegen die Mauer springen und alles zerstören. Es gibt also bedrohliche Visionszerstörung von außen, es gibt sie aber auch von innen. Dass nämlich dem Visionsträger Nehemia vorgeworfen wird von einem, ja, du willst dich hier in Jerusalem nur bereichern, du Wessi, du. Du nutzt diese Situation jetzt für dich aus. Vorwürfe von innen und die wirklich reine Motivation von Nehemia wird in Frage gestellt. Du willst dich bereichern. Es geht dir um Macht. Neid spielt hier eine wichtige Rolle. Und Bequemlichkeit, denn es gibt die Leute aus Tekoa, die vornehmen Leute aus Tekoa, die sagen, wir machen uns mit diesem Müll nicht die Finger schmutzig. Die Vornehmen aus Tekoa, so hat Luther übersetzt, wunderschön, die Vornehmen aus Tekoa beugten ihre Nacken nicht. Und was macht Nehemia, der Visionsträger? Er lässt die in Ruhe. Ich finde es manchmal schlimm, wie lange, jahrelang man braucht, um die Letzten in der Gemeinde auch noch zu motivieren, zu sagen, ja, hey, das ist eine gute Vision. Kurt Tucholsky hat mal gesagt, wenn die Deutschen nichts mehr haben, haben sie immer noch ihre Bedenken. Das ist wirklich so. Wir haben manchmal so viele Bedenkenträger. Und das finde ich so toll bei Nehemia. Da ist die Bedrohung. Und was macht er damit? Er geht in die Stille. Er geht damit vor Gott. Und er sagt Gott, du kennst meine Motive. Vielleicht hat er einen Psalm gebetet. Durchforsche mich, Herr, prüfe mein Herz. Sieh zu, wie ich es meine. Meine Motivation ist rein. Ich habe diese Motive der Bereicherung eben nicht. Mir geht es nicht um Macht. Mir geht es um den Wiederaufbau der Mauer. Und Gott sagt ihm, halt den Widerstand aus. Räch dich nicht. Zahle nicht mit gleicher Münze zurück, wie die Neider oder die anderen Feinde, die Gegner der Vision, dich auch immer bestürmen werden. Halt es aus. Verlier das Ziel des Wiederaufbaus nicht aus den Augen. Er geht in die Stille vor Gott. Und da bezieht er seine Überzeugung, seine Motivation, sein Durchhaltevermögen. Immer wieder der Rückzug zu Gott. Und ich finde, Visionsträger brauchen das. Der wichtigste Visionsträger ist Jesus. Seine Vision, Reich Gottes aus allen Nationen. Das war seine Vision. Reich Gottes aus allen Nationen. Die Einheit über das Kreuz, die Einheit über den Glauben, nicht über die Kultur, nicht über Sympathie und Antipathie, sondern die Einheit über den Glauben, über das Kreuz. Wir hatten neulich den Internationalen Gemeindetag in Ebersbach. Und dann beteten vorne unterm Kreuz ein Syrer und ein Türke. Unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Biografie, unterschiedliche Staatszugehörigkeit, Hass, der das Miteinander prägt über Jahrhunderte. Und die beiden stehen unterm Kreuz, umarmen sich und beten füreinander. Das war ein Stückchen Himmel. Es geht. Und Jesus schafft es mit seiner Vision, Reich Gottes aus allen Nationen. Das war seine Vision. Und da gab es viele, die gesagt haben, ja, auf, lass uns bauen. Da sind wir mit dabei. Und es gab sofort, gab es den Widerstand. Der Visionsträger Jesus wurde bedroht von der frommen Tradition. Aber nicht nur das, der Gegenspieler Gottes merkte diese Vision ist so stark. Dieser Visionsträger ist so stark. Den muss ich wegbringen. Und er führt ihn in die Wüste. Und er zeigt ihm alle Reiche der Welt. Das wird alles dir gehören, wenn du mich anbetest. Die Vision wird bedroht durch das Angebot der Macht, des Reichtums. Und Jesus wehrt den Versucher ab. Paulus. Seine Vision. Gemeinde aus allen Nationen. Gemeinde aus allen Nationen. Deswegen ist er unterwegs. Deswegen verkündigt er das Evangelium. Da bilden sich Gemeinden, aber auch sofort der Widerstand gegen diese Vision, gegen den Visionsträger, der ist ja überhaupt nicht kompetent. Wenn der predigt, schlafen die Leute ein oder fallen aus dem Fenster. Apollos, das ist ein Rhetoriker, wie wir Griechen ihn mögen. Der hat's drauf. Paulus, eher mickrig. Stark in der Lehre, aber wenn er vor Ort ist, naja. Widerstand durch das Gesetz. Die einen sagen, ja, ist eine nette Vision, zu missionieren, die Heiden zum Glauben einzuladen, aber die müssen beschnitten werden. Teile des Gesetzes einhalten. Und sie streiten in Jerusalem, Apostelgeschichte 15, und sagen, nein, nicht mehr das Gesetz, sondern der neue Bund, das neue Testament. Der neue Visionsträger, Heilsträger ist Jesus. Nicht mehr die Beschneidung, nicht mehr das mosaische Gesetz. Die Vision wird bedroht durch fromme Tradition, durch das Gesetz. Und nehmen wir nochmal Gandhi mit rein. Was war seine Vision? Freiheit, Unabhängigkeit meines Landes von der Vorherrschaft der Briten. Das macht er gewaltlos. Das war seine Vision. Und viele haben diese Vision geteilt und waren zum gewaltlosen Widerstand bereit. Martin Luther King, I have a dream. Diese unvergessene Rede. Wenn man sie heute hört, läuft es mir zumindest immer noch eiskalt den Rücken runter, weil ich sage, das waren Worte senkrecht von oben. Das war eine Vision, eine mit Worten geprägte Vision, die eine Kraft innehatte, die dermaßen viel in Bewegung gebracht hat, gewaltlos. Wahnsinn. Seine Frau Coretta sagte, er hatte eigentlich eine ganz andere Rede vorbereitet. Und dann steht er da und sagt, I have a dream. Es ist eines Tages, schwarze und weiße Menschen, ohne Trennung der Rassen, miteinander leben. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis USA einen ersten farbigen Präsidenten hatte. Aber klar, sofort war der Widerstand da. Und hat sie umgebracht, die Visionsträger. Aber ihre Gedanken konnte man nicht töten. Das Evangelium ging weiter, bis heute. Diese Mission, diese Vision hat Menschen zu allen Zeiten, in allen Ländern motiviert, eine Sehnsucht entwickelt, dass sie sagen, auf, lasst uns das verkündigen und auf, lasst uns das leben. Glaube, Liebe, Hoffnung in unseren Reihen, damit die Welt glaubt, dass wir eins sind. Ich muss Schluss machen, sonst kriege ich gleich Ärger mit Magnus. Aber was ist eigentlich meine Vision? Deine. Eine wichtige Weichenstellung war für mich eine Glaubenskonferenz in Siegen. Also das ist Jahrzehnte her, 61, Opa, klar. Paul Lenz hatte die Verkündigung und sagte einen Satz, der sich bei mir verhakt hat, der Sinn unseres Lebens ist, zur Ehre Gottes zu leben. Banal. Der Sinn unseres Lebens ist, zur Ehre Gottes zu leben. Und das war klar. Ja, das ist so. Das ist mein Satz, den nehme ich mit. Und das will ich leben. Zur Ehre Gottes will ich leben. Zur Ehre Gottes will ich meine Begabung einsetzen, meine Grenzen. Und einigermaßen zeitgleich kam dieses Kärtchen von meiner heutigen Frau, damals Freundin. Das, was sie hinten drauf geschrieben hat, lese ich jetzt nicht vor. Das lese ich immer dann vor, wenn sie nicht da ist. Nein, eine Aussage von Thielicke, die genau da reingepasst hat. Man muss nur bereit sein, Gottes Wege mitzugehen, dann ist alles voller Ziele und Verheißungen. Man muss nur bereit sein, Gottes Wege mitzugehen, dann ist alles voller Ziele und Verheißungen. Ja, und dann wird es spannend. Dazu bewusst Ja zu sagen. Aber auch das war ziemlich schnell bedroht. Berufliche Pläne, Angebote von der Firma, wo man sich bewährt hatte, die Firma, die einen Plan hatte. Aber dann der Ältestenkreis in Mademühlen, der sehr konkret, als ich darum bat, wie seht ihr das denn, die sofort gesagt haben, ja, das ist dein Weg, das können wir so sehen. Dann die Stille vor Gott, verschiedene Begebenheiten, die das sehr stark nochmal betont haben. Ja, lebe diese Vision, diese Bereitschaft, für Gott zur Verfügung zu stehen. Bedrohung der Vision durch Gewöhnung. Wie leben andere? Was ist anderen wichtig? Wie lebt die Mehrheit? Was denkt die Mehrheit? Angst vor Veränderungen. Das sind tatsächlich diese Bedrohungssituationen. Und auch bei Nehemia, das Volk, das irgendwann sieht, Mensch, da ist noch so viel Schutt. Werden wir das hinkriegen? Sie singen ein Lied, die Bauleute, der Schutt nimmt doch kein Ende. Wir haben schon ganz müde Hände. Dazu die Bedrohung. Aber dann doch wieder durch das Gebet von Nehemia merken sie, nach 52 Tagen steht die Mauer. Sie haben es geschafft. Vision schafft Identität. Wir haben es geschafft mit Gottes Hilfe, mit unterschiedlichen Begabungen, mit einer Sehnsucht im Herzen, die nicht einfach zerstört werden kann. Deine Vision für deine Gemeinde. Deine Sehnsucht für deine Gemeinde. Die Bedrohung der Situation, der Vision in deiner Gemeinde. Was ist das? Was kann ich dazu beitragen, dass wir die Vision höher halten als Erinnerungen? Oder dass wir die Vision höher halten als die Bedrohung, als die Schwierigkeiten? Was ist dein Mitbauen? Was ist dein Mitbauen oder was ist dein Widerstand? Warum ist er da? Kann der aufgelöst werden? Ich schließe mit einem Gebet, das mich schon sehr inspiriert hat. Ein Gebet von Sir Francis Drake. Das ist der Wahnsinn. 1540 bis 1596. Könnt mal googeln, was das für ein Typ war. Der betet: Störe uns, Herr, wenn wir zu sehr zufrieden sind. Wenn unsere Träume wahr geworden sind, weil wir zu klein geträumt haben. Wenn wir sicher angekommen sind, weil wir immer nah an der Küste gesegelt sind. Störe uns, Herr, wenn wir in allem Überfluss unseres Besitzes unseren Durst für das Wasser des Lebens verloren haben. Wenn wir verliebt in das Leben aufgehört haben, von den Ewigkeiten zu träumen. Wenn wir bemüht, eine neue Erde aufzubauen, zugelassen haben, dass unsere Vision von einem neuen Himmel verblasste. Störe uns, Herr, damit wir mutig wagen, auf die weiten Wasser zu segeln, wo uns die Stürme deiner Herrschaft zeigen, wo wir kein Land mehr sehen und die Sterne finden. Wir bitten dich, dass du den Horizont unserer Hoffnung erweiterst und uns in die Zukunft bringst, in Kraft, Mut, Hoffnung und Liebe. Amen.